Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner am Mikrofon und im Programm die Krankenhausreform, die nun noch in diesem Jahr unter Dach und Fach gebracht werden kann. Die Ampelfraktion haben sich über letzte offene Punkte geeinigt. Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört, auch bei uns gleich mehr dazu. Die EU-Länder haben die Importzölle auf E-Autos aus China zwar abgesegnet, die Diskussion darüber, ob dies der richtige Weg ist, um faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, die gehen aber weiter heute im Europäischen Parlament. Und unterdessen zieht Peking jetzt die Daumenschrauben an bei europäischem Brandy. Hier wird ab Freitag für Importeure ein saftiger Aufschlag fällig beim chinesischen Zoll, was sich die EU wiederum nicht gefallen lassen will. Aus Brüssel dazu Jakob Mayer.
Mit den vorläufigen Aufschlägen auf europäischen Weinbrand zündet Peking im Handelsstreit mit Brüssel die nächste Eskalationsstufe. Die EU-Kommission hält Chinas Vorgehen für unbegründet. Nach Angaben eines Sprechers will sie bei der Welthandelsorganisation WTO dagegen vorgehen. Die Kommission sei entschlossen, die europäische Industrie gegen den Missbrauch von Handelsschutzinstrumenten zu verteidigen, so der Sprecher. Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni gibt sich betont gelassen. Nun, wir sind nie besorgt. Ich denke, wir handeln vernünftig.
Reasonable.
Nach Angaben des Handelsministeriums in Peking müssen europäische Weinbrandhersteller ab Freitag bei der Einfuhr ihrer Produkte nach China eine Kaution beim Zoll hinterlegen. Sie beträgt bis zu 39% des Warenwertes. Das betrifft vor allem französischen Cognac. Für den ist China der zweitgrößte Exportmarkt nach den USA. Der Herstellerverband in Frankreich warnt, die Auswirkungen der Zölle wären für die Branche katastrophal, und er appelliert an die Regierung in Paris, dieser Eskalation ein Ende zu setzen. Denn Pekings Maßnahme gilt als Retourkutsche auf die von Brüssel verhängten Ausgleichszölle auf E-Auto-Importe aus China. Die EU-Kommission hat Aufschläge auf die Einfuhren von batteriebetriebenen Fahrzeugen von bis zu 35% beschlossen. Sie wirft China vor, durch unfaire Subventionen den Wettbewerb zu verzerren und heimischen Herstellern Vorteile gegenüber den europäischen zu verschaffen. Kommissar Gentiloni verteidigt Brüssels Vorgehen. Wir haben eine ernsthafte Untersuchung hinsichtlich der Risiken einer Überproduktion in einigen Bereichen durchgeführt. Wir haben angemessene und sehr verhältnismäßige Entscheidungen getroffen, und ich glaube nicht, dass es irgendeinen Grund gibt, auf diese angemessenen Entscheidungen mit Vergeltungsmaßnahmen zu reagieren. Die EU-Länder haben die Ausgleichszölle Ende vergangener Woche nicht aufgehalten. Dafür kam im Kreise der Mitgliedstaaten nicht die nötige Mehrheit zustande. Die Bundesregierung stimmte zwar gegen die Maßnahmen, aber Frankreich und Italien votierten dafür. Peking hat Paris deshalb schon seit Monaten im Visier. Falls sich Peking und Brüssel in den kommenden 3 Wochen nicht noch auf eine politische Lösung verständigen, werden die Strafzölle auf E-Auto-Importe aus China Anfang November fällig. Die Kommission hat aber betont, dass die Verhandlungen mit der chinesischen Regierung andauern. Nach Angaben eines Kommissionsbeamten sprechen Fachleute beider Seiten fast täglich miteinander, bisher allerdings ohne greifbare Ergebnisse. Und die Eskalationsspirale könnte sich weiter drehen. In China laufen außerdem Antisubventionsuntersuchungen zu Importen von Schweinefleisch und Milchprodukten aus Europa. Außerdem wird über höhere Zölle auf Einfuhren von Verbrennerfahrzeugen mit großen Motoren diskutiert. Das würde vor allem deutsche Hersteller treffen.
Jakob Mayer über die Brüsseler Reaktion auf die vorläufigen chinesischen Anti-Dumping-Maßnahmen in Bezug auf Branntwein, die Peking nun beschlossen hat und die vor allem Frankreich treffen. Und Frankreich gehörte ja wohlgemerkt zu den EU-Ländern, die die Zölle auf in China hergestellte E-Autos unterstützt hatten. Anders als Deutschland. Ob diese tatsächlich kommen, ist zwar noch nicht ausgemachte Sache. Wir haben es gehört, es wird weiter verhandelt. Und es wird auch weiter lebhaft darüber diskutiert, ob man damit nicht der europäischen Autoindustrie mehr schadet als nützt. Heute im Europäischen Parlament. Klaus Remme hat zugehört.
Die europäische Automobilindustrie steckt in einer tiefen Krise. Darauf konnten sich wohl alle Redner in der Debatte einigen. Darüber hinaus gab es kaum Gemeinsamkeiten zwischen den Fraktionen. Für die Europäische Volkspartei erinnerte der CDU-Politiker Dennis Radke an seine Warnungen hinsichtlich des sozialen Sprengstoffs für hohe Kosten der Mobilität und der Konsequenzen für die Arbeitnehmer in der Branche. Kommissar Timmermans war der seinerzeit zuständige Kommissar.
Ich habe ihm damals schon gesagt, mit dieser Haltung wären Sie am Ende nur Populisten und Extremisten den Tiger in den Tank packen.
Möglicherweise dachte Radke an Töne, wie sie in der Debatte von Seiten der neu gebildeten Fraktion Europa der souveränen Nationen zu hören waren, hier durch den AfD-Politiker Siegbert Dröse.
Diese Kommission erklärt die Freiheit zum Feind und sagt der individuellen Mobilität den Kampf an. Diese Kommission will, dass wir Heuschrecken und Maden essen. Diese Kommission baut an einer widerlichen Dystopie.
Vernichtende Kritik an der Umweltschutzgesetzgebung der vergangenen Jahre kam auch durch die zweite neue Fraktion im rechten Spektrum, der sogenannten Patrioten für Europa. Für sie sprach der österreichische FPÖ-Politiker Roman Haider.
Der Green Deal wird als Leuchtturmprojekt der Dummheit und ideologischen Verblödung in die Geschichte eingehen.
Jens Giesecke von der Union forderte eine politische 180-Grad-Kehrtwende. Das Verbrennerverbot für 2035 müsse aufgehoben werden, nicht erst in 2 Jahren, sondern möglichst schon im kommenden Jahr. Kritik kam von Seiten der Sozialisten und Sozialdemokraten.
Colleagues here in this house that are lobbying for delays and rolling back legislation are only thinking of the short-term gains and not about the future for workers and more importantly European consumers.
Wer jetzt beschlossene Gesetze rückabwickeln wolle, sei nur am kurzfristigen Vorteil interessiert, nicht an der Zukunft von Arbeitnehmern und Verbrauchern, so der Niederländer Mohamed Chahim. Die wahre Lösung sei, den umweltpolitischen Ehrgeiz beizubehalten und Kooperationen zu vertiefen. Er forderte, das Elektrofahrzeug Made in Europe wettbewerbsfähig zu machen, etwa durch Leuchtturmprojekte wie die Konzentration auf Investitionen in eine europäische Batterieproduktion. Das verringere auch geopolitische Abhängigkeiten. Für die Liberalen sprach unter anderem die FDP-Politikerin Svenja Hahn. Sie geißelte die in ihren Augen problematische Überregulierung durch die EU-Kommission.
Zölle in einer Branche werden diesen strukturellen Konflikt nicht lösen. Und wenn nur 10 von 27 Ländern aktiv für diese Zölle stimmen, ist das Risiko einer gespaltenen EU groß. Und dann ist der einzige Gewinner China.
Anders die Grünen.
Let's stay strong on those tariffs on unfairly subsidized Chinese EV.
Bleiben wir stark in unserer Haltung zu Zöllen für Elektrofahrzeuge, die entgegen der Regeln subventioniert werden, forderte Sarah Mathieu aus den Niederlanden und ihr deutscher Amtskollege Michael Bloss ergänzte.
Wer so tut, als könnten wir einfach Verbrenner weiterbauen, der sagt nicht die Wahrheit, der streut den Menschen Sand in die Augen. Ja, Europas Automobilindustrie steckt in der Krise, aber das liegt am Verbrenner, nicht am E-Auto. Der Automobilindustrie geht es schlecht, weil sie zu viel auf den Verbrenner und zu wenig auf die E-Mobilität gesetzt haben.
Sagt Michael Bloss am Ende des Berichts von Klaus Remme. Die weltweite Zerstörung von Waldflächen ist für die Europäische Union ein wichtiges Thema, vor allem im Kampf gegen den Klimawandel. Auch wenn das EU-Gesetz zu entwaldungsfreien Lieferketten nun erstmal um ein Jahr verschoben wird. Denn Wälder sind wichtige Kohlenstoffspeicher, auch der deutsche Wald. Rund ein Drittel der Fläche Deutschlands ist von Wald bedeckt, aber die Dürreperioden der vergangenen Jahre, die haben Spuren hinterlassen. Alle 10 Jahre führt das bundeseigene Thünen-Institut für das Landwirtschaftsministerium eine umfangreiche Erhebung zum Zustand des Waldes durch, die sich Ann-Kathrin Büsker für uns angeschaut hat.
Der deutsche Wald wird älter, die Folgen des Klimawandels machen der Fichte den Gar aus und all das führt dazu, dass der Wald Kohlenstoff ausstößt, statt es zu speichern. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ist entsprechend alarmiert. Der Wald sei schließlich so etwas wie das Herz Deutschlands.
Und wenn das Herz Schaden nimmt, das wissen wir aus der Medizin, dann ist der ganze Körper gefährdet.
An 80.000 Inventurpunkten haben die Messteams im Auftrag des Thünen-Instituts den deutschen Wald detailliert vermessen, der flächenmäßig etwas größer geworden ist und vom Volumen her seit der letzten Erhebung vor 10 Jahren ungefähr gleich geblieben ist. 3,7 Milliarden Kubikmeter Holz, so Thomas Riedel vom Thünen-Institut.
Damit ist Deutschland immer noch das vorratsreichste Land Europas in absoluten Zahlen gesehen. Wenn wir die Hektarwerte miteinander vergleichen, sind wir ungefähr vergleichbar mit den Ländern Tschechien, Österreich und auch der Schweiz.
Seit 2017 machten Stürme und vor allem Trockenheit dem Wald jedoch schwer zu schaffen. Insbesondere Nadelbäume gehen deutlich zurück, gerade die Fichte leidet unter Trockenheit und Hitze und dem Borkenkäfer, der Trockenheit und Hitze liebt.
Ich sag mal, bevor das Klima sich jetzt so langsam erwärmt hat, hatten Borkenkäfer im Jahr etwa 3 Generationen hervorgebracht. Jetzt mit den Temperaturanstiegen, den hohen Temperaturen, die wir jetzt jedes Jahr haben, sind es etwa 6 Generationen, die der Borkenkäfer hervorbringt. Das heißt, er hat eine massenhafte Vermehrung.
Die Folge: Der Wald kann nicht mehr ausreichend Kohlenstoff speichern, so wie es eigentlich natürlicherweise durch das Wachstum der Bäume geschieht. Stattdessen setzt das Baumsterben CO2 frei, beschleunigt also den Klimawandel.
Das wäre ungefähr so, wie wenn die Klimaanlage statt zu kühlen heizen würde. Das passiert, wenn man so möchte, gerade mit unserem Wald.
So Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Für die Klimapolitik der Bundesregierung ist das ein Problem, denn sie setzt auch auf natürliche Kohlenstoffspeicher, um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen.
Eine weitere Folge dieser Entwicklung ist, dass langfristig weniger Holz zur Verfügung steht, beispielsweise für den Bau. Auch als Wirtschaftsfaktor natürlich eine entscheidende Frage.
Özdemir warb angesichts der Ergebnisse der Waldinventur erneut für seine Novelle des Bundeswaldgesetzes. Darin will er Leitplanken für den klimagerechten Umbau des Waldes setzen. Umweltverbände kritisieren das Gesetz als deutlich zu lasch, Vertreter der Forstwirtschaft kritisieren zu starke Eingriffe. Für Özdemir ist diese Kritik Ausdruck der Ausgewogenheit seiner geplanten Neuregelungen, die derzeit jedoch vom Koalitionspartner FDP abgelehnt werden.
Dass selbst das blockiert wird, das zeigt, dass manche den Ernst der Lage noch nicht ganz verstanden haben, offensichtlich.
Positiv hervorzuheben, die Ergebnisse der Waldinventur zeigen auch, dass der Waldumbau langsam gelingt. So nimmt die Zahl der Laubbäume deutlich zu, ebenso der Anteil von Mischwäldern. Diese gelten wissenschaftlich als Voraussetzung für einen gesunden Wald.
Ann-Kathrin Büsker berichtete aus Berlin. Beim Bundeswaldgesetz liegt die Ampel also noch immer über Kreuz. Beim Gesetz zur Krankenhausreform, die die Kliniken in den kommenden Jahrzehnten ja finanziell auf solide Beine stellen soll, gibt es jetzt aber Fortschritte. Der ursprüngliche Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der wurde in den vergangenen Monaten gründlich auseinandergenommen von den Ampelfraktionen. Nun ist man sich aber offenbar einig, hieß es heute bei einer gemeinsamen Pressekonferenz, sodass das Gesetz zur Krankenhausreform schon sehr bald im Bundestag verabschiedet werden kann. Aus Berlin, Volker Fintermer.
Gesundheitsminister Karl Lauterbach und die Experten der 3 Ampelfraktionen sprechen von einem Durchbruch für die Krankenhausreform, mit der die Umsetzung dieses weitreichenden Projekts jetzt auch gelingen werde.
Wir haben die letzten Details klären können, sodass jetzt der Verabschiedung dieser Reform im Deutschen Bundestag Ende Oktober aus unserer Sicht nichts mehr im Wege steht,
sagt Karl Lauterbach und verweist auf die 50 Änderungsanträge, mit denen die Reform jetzt noch nachgesteuert werden soll, um für die kommenden 10 Jahre einen Reformprozess einzuleiten, an dessen Ende eine neue und wirksamere, aber auch günstigere Krankenhauslandschaft in Deutschland stehen soll.
Insgesamt ist es eine deutliche Entökonomisierung der Krankenhäuser. Die Daseinsfürsorge rückt wieder in den Vordergrund. Und wir haben das Gesetz bis zum Schluss noch verbessert. Wir öffnen die kleineren Krankenhäuser auf dem Land, insbesondere in unterversorgten Gebieten, für die fachärztliche Versorgung.
Gerade damit komme man der Kritik entgegen, dass die neuen Versorgungsstufen der Krankenhäuser zu einer Ausdünnung der fachärztlichen Versorgung auf dem Lande führen könnte, erklärte Lauterbach. Nicht ausgeräumt wurde dagegen der von den Krankenkassen schon lange angemahnte Umstand, dass neben den Bundesländern allein die Krankenkassen die Transformationskosten in den kommenden 10 Jahren tragen sollen, wofür 25 Milliarden Euro veranschlagt werden. Da fügen sich die Gesundheitspolitiker der Ampelkoalition offensichtlich den Haushaltszwängen. Allein hier gibt es jetzt einen Entlastungsversuch in Richtung der privaten Krankenversicherung. Die sollen sich entsprechend ihres Versorgungsanteils von rund 9% an den Transformationskosten beteiligen, sagte die SPD-Gesundheitspolitikerin Heike Behrens.
Und wir nehmen die Signale, die von Seiten der privaten Krankenversicherung gegeben wurden, dass sie durchaus bereit sind, daran mitzufinanzieren, sehr ernst. Verankern dieses auch in dem Gesetz. Sollte das nicht gelingen, so muss gesetzlich nachgeschärft werden.
Aber auch die privaten Krankenkassen hatten über ein Rechtsgutachten bereits darauf verwiesen, dass der Umbau der Krankenhauslandschaft als Infrastrukturmaßnahme eigentlich allein durch Steuermittel zu finanzieren wäre und nicht über die Beitragszahler der Krankenkassen und von einem Damoklesschwert von Verfassungsklagen gesprochen. In dieser grundsätzlichen Frage sind sich private und gesetzliche Krankenkassen einig, aber die Koalitionspartner haben sich jetzt exakt für diesen Weg entschieden. Bereits in der kommenden Woche soll die Reform in zweiter und dritter Lesung im Bundestag verabschiedet werden.
Soweit Volker Fintamer. Lauterbachs Krankenhausreform ist also, wenn die Länder mitmachen, auf der Zielgeraden. Bei den Reformplänen für die Apotheken kommt der Gesundheitsminister allerdings gar nicht voran. Zum einen soll die Vergütung geändert werden, zum anderen will er es aber auch leichter machen, zusätzliche Filialen zu eröffnen, wogegen Apothekerinnen und Apotheker Sturm laufen. Auch heute vor dem Apothekertag, der in München stattfindet. Und dazu ging es in der Lagebeschreibung des Verbands heute aber auch erstmal um die akuten Engpässe bei den Medikamenten, die die Arbeit zusätzlich erschwerten. Michael Watzke berichtet aus München.
Kein Impfstoff, zu wenig Fiebersaft, Antibiotikamangel. Die Medikamentenengpässe belasten auch die Apotheken in Deutschland, klagt Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der Bundesvereinigung der Apothekerverbände.
Das sind nicht nur die Anrufe bei Arztpraxen, Telefonate mit Großhändlern, sind nicht nur die Gespräche mit Patienten und Patienten, dass wir mehr als 5 Millionen Stunden an zusätzlicher Arbeit durch die Lieferengpässe aufbringen müssen.
Diese hohen Personalkosten, so Overwiening, könnten die Apothekerinnen und Apotheker nicht ausreichend refinanzieren.
Abgebildet wird das bei der Honorierung eben einfach nicht.
Klagen auf hohem Niveau? Verdienen die deutschen Apotheken nicht schon genug? Präsidentin Overwiening verweist auf die schlechte Stimmung in der Branche und auf immer mehr Apothekenschließungen. Seit Beginn der Berliner Ampelregierung bis heute hätten fast 1200 Apotheken in Deutschland dicht gemacht. Ein Rückgang von mehr als 6% in 4 Jahren.
Die Apothekendichte pro Einwohner ist in Deutschland, wenn man es mit Europa vergleicht, sehr niedrig. Während im EU-Durchschnitt 32 Apotheken 100.000 Menschen versorgen, sind es in Deutschland nur noch 21 Apotheken.
Allerdings sind die Apotheken in Deutschland sehr ungleich verteilt. Auf der Tegernseer Landstraße in München tummeln sich gleich 4 in Sichtweite voneinander, kaum 200 Meter entfernt. Auf dem Land in Niederbayern müssen Menschen dagegen mehr als 30 Kilometer bis zur nächsten Apotheke fahren. In Brandenburg sind die Distanzen noch größer. Eine Studie des Medizinwissenschaftlers Dr. Christian Knobloch von der Uni Duisburg kommt zum Ergebnis,
dass ein Rückgang der Apothekenzahl an bestimmten Orten in Deutschland nicht unbedingt die Versorgungssicherheit gefährden muss. 15% aller untersuchten Apotheken in Deutschland haben in einem Umkreis von 250 Metern noch mindestens 2 weitere Apotheken in der Nähe. Dort dürfte ein Rückgang leichter zu verkraften sein als bei jenen Apotheken, die eine Entfernung von mehr als 1000 Metern zur nächsten Apotheke aufweisen.
In Deutschland herrscht Niederlassungsfreiheit für Apotheken. Der Staat kann bisher kaum steuern oder gar eingreifen. Apotheken siedeln sich da an, wo sie am meisten verdienen, in dicht besiedelten Gebieten und in der Nähe von Arztpraxen. Eine finanzielle Besserstellung von Landapotheken lehnt Apothekerverbandspräsidentin Overwiening ab. Ebenso den Reformgesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Lauterbach, der unter anderem mehr sogenannte Leitapotheken vorsieht, in denen keine approbierten Apothekerinnen, sondern pharmazeutisch-technische Assistenten arbeiten. Overwiening klagt, es gehe gar nicht mehr darum, Apotheken in die Zukunft zu führen,
sondern hier sollen Abgabestellen in die Zukunft gebracht werden. Und diese Reduktion der Qualität, dieses Abschaffen der approbierten Apothekerinnen und Apotheker ist so existenziell, dass wir uns gegen dieses Reformgesetz ganz klar positionieren.
Ein Vorgeschmack auf den morgigen Apothekertag in München von Michael Watzke. Und während einige Medikamente in Apotheken fehlen, die Grippewelle noch gar nicht richtig da ist, da zeichnet sich schon jetzt ab, dass der Krankenstand der Beschäftigten hierzulande voraussichtlich einen neuen Rekordwert erreichen wird in diesem Jahr. Die Gründe dafür sind vielfältig, sagt die AOK, die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung. Die gehört aber nicht dazu. Über den aktuellen Fehlzeitenreport Dieter Nürnberger.
Noch ist das Jahr nicht vorbei, doch stehe schon heute so gut wie fest, dass es 2024 in Deutschland bei der Zahl der Krankheitsfälle von Beschäftigten einen neuen Rekord geben wird. Ein alarmierendes Ergebnis, welches der AOK-Bundesverband auf Basis von Krankmeldungen ermittelt hat. Bis August gab es schon 225 krankheitsbedingte Arbeitsausfälle auf 100 Versicherte, bereits mehr als im gesamten Vorjahr. Erneut machen Atemwegserkrankungen den größten Anteil der Fehlzeiten aus. Seit Beginn der Corona-Jahre steigen Infektionen und virale Erkrankungen an. Doch zählen auch psychische Erkrankungen stärker als in den Vorjahren zu den Treibern. Besonders problematisch, weil hier die Krankschreibungen deutlich länger ausfallen. Johanna Baumgart ist Bereichsleiterin im Wissenschaftlichen Institut der AOK und Mitherausgeberin des Fehlzeitenreports. Sie nennt folgende Gründe für den Anstieg.
Zum einen durch die globalen Krisen allgemein, aber auch konkret durch die Stressoren, die es in der Arbeitswelt gibt. Also Arbeitszeitverdichtung, Kommunikationsverdichtung, Flexibilisierung sind alles Sachen, die auf die Seele drücken können.
Die AOK widerspricht im Zusammenhang mit den steigenden Fehlzeiten aber der Ansicht von Bundesfinanzminister Christian Lindner. Der FDP-Politiker hatte vor 3 Wochen für eine Abschaffung der telefonischen Krankschreibung plädiert, die zu Beginn der Corona-Pandemie eingeführt wurde. Begründung, es gebe hier einen höheren Missbrauch durch die Beschäftigten. Carola Reimann, die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, weist dies zurück.
Für den hohen Krankenstand der letzten Monate und Jahre gibt es eine Vielzahl von Gründen, aber die telefonische Krankschreibung gehört nach allem, was wir wissen, nicht dazu. Weder in 2020 noch in 2021 waren im Zusammenhang mit der damals ja neu eingeführten und temporär eingeführten Option höhere Krankenstände zu sehen.
Die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung werde verantwortungsvoll genutzt. Der diesjährige Schwerpunkt des Fehlzeitenreports beleuchtet die Lage bei den Pflegeberufen. Hier würden mehr als die Hälfte der Beschäftigten über einen Arbeitsplatzwechsel und knapp 40% über einen Berufswechsel nachdenken, sagt Antje Ducki, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie in Berlin.
Dazu gehört das Thema der Bezahlung, dazu gehören Karriereperspektiven, die in der Pflege nicht immer gut entwickelt sind, wie auch Weiterbildungsangebote. Beschäftigte, die sich mit dem Wechselgedanken tragen, klagen häufiger über eine schlechte Infrastruktur der Organisation. Und in der Pflege ein generelles wichtiges Thema ist das Thema der Arbeitszeiten. Und wir alle wissen, dass es hier vor allen Dingen die unregelmäßigen und die Schichtarbeit ist.
Die AOK-Studie belegt einen statistischen Zusammenhang zwischen der emotionalen Bindung an einen Arbeitgeber und dem Krankenstand. Je besser das Verhältnis, desto geringer und seltener die Krankschreibung.
Über einen Krankenstand auf Rekordniveau, Dieter Nürnberger. Und zum Schluss schalten wir noch in den Frankfurter Börsensaal zu Klaus-Rainer Jackisch über die neuen Zölle. Herr Jackisch, auf europäischen Branntwein haben wir ja anfangs berichtet, die Peking nun beschlossen hat. Ist das denn nun eine weitere Eskalationsstufe im Zollstreit? Wie wird das an der Börse gesehen?
In der Tat, man sieht es genau so hier am Frankfurter Aktienmarkt. Und man fürchtet natürlich, dass sich das Ganze weiter eskaliert und sozusagen hochschaukelt und dass damit die Maßnahmen, die gegenseitigen, immer stärker werden und damit natürlich den Handel weiter belasten. Nicht verwunderlich sind natürlich heute die Aktien der großen Weinbrandhersteller, die ja überwiegend in Frankreich und in Spanien sitzen, deutlich unter Druck. Rémy Cointreau insbesondere, hier ein Minus von fast 7%, aber auch Pernod Ricard und LVMH, der ja Luxuskonzern, der ebenfalls Branntwein im Portfolio hat. All diese Aktien haben mindestens ein Minus von um die 3%. Interessanterweise aber eben auch die Automobilaktien, und das zeigt eben, dass man hier Sorge hat, dass das Ganze sich hochschaukelt, denn damit fing ja letztendlich der Streit an, dass die EU eben gegen E-Autos Chinas Zölle verhängt hat, ebenfalls in einem sehr hohen Maß, und dementsprechend sind alle Autoaktien heute überdurchschnittlich im Minus.
Die chinesische Wirtschaft, die läuft ja auch nicht so wirklich rund, zumindest aus Pekinger Sicht. Und die Regierung will jetzt hier nachhelfen. Konjunkturmaßnahmen wurden jetzt konkretisiert. Was ist da genau geplant?
Also insgesamt soll es Investitionen in Höhe von rund 26 Milliarden Euro umgerechnet geben. Das ist natürlich eine ganze Menge. Man will aber auch den angeschlagenen Immobilienmarkt stabilisieren und eine stärkere Förderung von Kleinunternehmen. In China selber, auf dem Festland, In Shanghai, an der wichtigen Börse, ist das gut angekommen. Daher sind die Kurse heute deutlich gestiegen. In Hongkong aber war das vielen Anlegern zu unkonkret. Deshalb rutschten da die Aktienkurse um über 9% ab.
Und dann gab es ja heute auch Zahlen zur deutschen Konjunktur. Die Industrieproduktion ist erstmals wieder gestiegen. Wird das als Lichtblick wahrgenommen?
Ja, ein bisschen. Tatsächlich ist im August die Produktion in der Industrie um 2,9% gegenüber dem Vormonat gestiegen. Damit hatte eigentlich gar keiner gerechnet. Aber das ändert nichts an der insgesamt trüben Aussicht. Dennoch hat es den DAX ein bisschen aufgehellt. Er ist aber weiterhin im Minus bei 19.069 Punkten, 34 weniger als gestern.
Schauen wir noch auf den Devisenmarkt. Was macht der Euro?
Ja, der Euro, der ist heute Nachmittag leicht gestiegen auf $1.0974. Am Rentenmarkt, da ist die Umlaufrendite mit 2,23% unverändert. Und die Unze Feingold, die kostet jetzt am Nachmittag $2.625. Das sind rund 18 weniger als heute Morgen.
Börseninformationen waren das von Klaus-Rainer Jakisch. Vielen Dank nach Frankfurt. 200 Jahre Brooklyn Museum, eines der ältesten Museen der Welt, ist gleich eins der Themen in Kultur heute hier nach den Nachrichten. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.